Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mir gegenüber, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Ja, moin moin Niklas.
Wenige Tage, bevor es dann jetzt losgeht mit den Pflichtspielen
ja. In
der ersten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte, das erste Auswärtsspiel ist dann, wie als Bundesligist traditionell, da muss man sich ja jetzt dran gewöhnen, ein Pokalspiel.
Ja, das war sonst ja immer, dass schon mindestens zwei Pflichtspiele vorher ja. Schon stattgefunden haben. Jetzt ist es mal anders, jetzt ist es eine wirkliche Premiere.
Ja, so sieht's aus. Und jetzt ist man dann in der Situation, dass man das erste Pflichtspiel macht und der Gegner steht schon im Saft.
Ne? Ja.
Dritte Liga, zwei Spieltage sind schon rum. Alemannia Aachen ist der Gegner von Holstein, Aufsteiger in die dritte Liga, der sehr gut gestartet ist in der Drittligasaison, gegen Rot-Weiß Essen gewonnen mit 2:1 und jetzt am vergangenen Wochenende nach 0:1 Rückstand und ich glaube 78 Minuten Unterzahl 1:1 gegen den SC Verl. Also da ist ein bisschen Rückenwind.
Ja, auch nicht zuletzt durch die Kraft, die von den Rängen ausgeht.
Mhm.
Denn der Tivoli ist ja bekannt für seine für die Unterstützungsfähigkeiten, die von den Fans dann auf den Rasen abprallt, sagen wir es mal so. Und da wird sich Holstein schon warm anziehen müssen, auch wenn es vielleicht 30 Grad sind.
Ja, auf jeden Fall. Es ist für Aachen ist eigentlich wie gemalt, ne? Also der Saisonstart ist super gelaufen. Man ist zurück im Profifußball nach 11 Jahren Regionalliga, glaube ich. Zwei Insolvenzen zwischendurch, 2012, 2017. sprechen wir noch drüber. Ein paar echt interessante Eckdaten dieser Aachener Fußballgeschichte der vergangenen, sagen wir, gut 20 Jahre. Für Aachen ist es das erste DFB-Pokalspiel seit 2019.
Aha.
Damals 1:4 gegen Leverkusen in der ersten Runde. Also auch das, ne? Erste Mal wieder 5 Jahre DFB-Pokal. Und die haben natürlich auch mitbekommen, dass hier bei Holstein noch nicht alles perfekt läuft in der Vorbereitung und wittern da ihre Chance, ne?
Ja, das sprichst du mal gleich das Richtige an. Also wenn man da jetzt das letzte Testspiel zugrunde liegt, 2:3 gegen AS Saint-Étienne über 120 Minuten. Da waren aber doch noch einige Baustellen deutlich zu sehen. Und da gilt es aber noch ordentlich Arbeit zu leisten, um die dann auch zu korrigieren. Und das, wenn man das positiv sehen möchte, kann man sagen, Holstein hat sich wirklich auch teilweise mit sehr, sehr ansehnlichen Umschaltmomenten, ansehnlichen Kombinationen, diverse Großchancen erarbeitet, haben die dann allerdings nur zweimal genutzt, 7, sag ich jetzt mal, über den Daumen gepeilt, irgendwie sind ungenutzt geblieben. Kann man sagen, ja, das kann ja noch klappen dann. Wir hatten schon letzte Woche das Thema Effektivität angesprochen, das muss natürlich besser werden. Wenn man das wertneutral betrachten möchte, es gibt ja immer eine Kehrseite-Medaille, kann man sagen, vorne nicht effektiv und hinten in den Momenten, wo es vielleicht nicht hundertprozentig läuft in der Abstimmung oder wo sehr fahrlässig teilweise Ballverluste im Spielaufbau in Höhe eigener Strafraum einkalkuliert oder inkludiert sind in das Spielprinzip oder in die Spielidee, wird man dann sehr häufig oder reichlich oft bestraft. Und das sind natürlich zwei Zutaten, die eigentlich, muss man leider sagen, das ist dann das, was Absteiger in der Bundesliga zumindest immer wieder gezeigt haben, gerade zu Beginn einer Saison, dass sie im Gros mithalten können, aber in den Details eben nicht. Und da muss sich Holstein entwickeln, hat Louis Holtby gesagt auch nach dem Spiel, das kann noch ein bisschen dauern. Mhm. Na, zu lange sollte es nicht dauern, ne? Weil jetzt ernüchternder Punktspiel-Einstieg, wenn man über das Spiel in Aachen hinaus blicken möchte, obwohl das kann man eigentlich auch mit reinziehen. Das ist ja schon fast wie das erste Bundesligaspiel, ja, wenn man es so nehmen möchte. Das sowas kann ja dann mental auch belasten, dass das sich dann über den Verlauf der nächsten Wochen dann hinauszieht.
Ja, vor allen Dingen, weil man jetzt so ein bisschen ja das Gefühl hatte, in den Testspielen vorher war defensiv ja sehr stabil.
Ja.
Und es ist ja immer schwierig dann, wenn es nach vorne nicht so läuft, so anzupassen, dass es vorne besser wird, dass die Durchschlagskraft erhöht wird und vielleicht das Spiel mit Ball besser wird, ohne dass du halt dir hinten zu viel nimmst an Stabilität, ne? Und jetzt haben wir halt diese Ballverluste da, die vor dem eigenen Strafraum und so, das hast du in den Spielen vorher ja nicht gesehen.
Ja.
Das heißt, da ist vielleicht sogar ein kleiner Rückschritt jetzt. Dafür hat man vorne dann immer zwei Tore gemacht. Also das ist immer so eine ganz figelinsche Abstimmungssache, Balance-Sache, ne?
Ja, genau.
Also
die Defensive insgesamt stand gegen AS Saint-Étienne bis auf die 10 Minuten, 20 Minuten nach der ersten Auswechslungswelle. Da stimmte dann in der Phase die Ordnung grundsätzlich gar nicht mehr. Es ist nicht mehr nach vorne verteidigt worden, aber auch die ganze Zuordnung passte nicht mehr. Und da hat Saint-Étienne natürlich auch gleich die zwei Tore gemacht irgendwo. Ansonsten stand die Defensive im Kollektiv eigentlich gut. Ich will nicht sagen sehr gut, aber gut. Die Chancen, die für die Franzosen daraus gesprungen sind, das waren wirklich dann ermöglicht in den guten Phasen des Spiels, was die Defensivleistung anbelangt, durch eigene Ballverluste. Und das darf dir in der Bundesliga einfach nicht passieren. Trainer Marcel Rapp sagt nach dem Spiel, das wird immer mal wieder passieren, dieses Risiko müssen wir eingehen. Gut. Wenn dann irgendwann das so eingeschleift ist, dass dann keine Ballverluste mehr zustande kommen, dann freuen wir uns alle. Aber im Moment habe ich da so ein bisschen noch einen leichten Zweifel. Mhm. Wobei man sagen muss, also Neuzugang Magnus Knudsen als zentraler Aufbauspieler, sage ich mal, der sich dann bei eigenem Ballbesitz und Spielaufbau aus den hinteren Regionen quasi die erste Anspielstation ist in aller Regel. Da waren schon gute Ansätze zu erkennen, aber auch der hatte dann zwei, drei Dinger dabei, wo man gedacht hat, buh, hoppala, irgendwo, ne? Das passte denn nicht, ne? Wenn du denn mit dem entgegenkommenden Spieler klatschen lassen willst und der hat vielleicht eine Zehntelsekunde zu spät und der pressende Verteidiger oder pressende Gegenspieler wittert diese Situation und spritzt in den Pass dazwischen. Das sind denn die Sachen, da ist dann komplette Unordnung irgendwo, ne? Also, wie gesagt, da sind noch Baustellen, die ein bisschen noch Fragezeichen aufwerfen. Man versucht das naturgemäß dann in Holstein rein nett wegzumoderieren in Gesprächen. Aber unterm Strich muss man das leider konstatieren, ne?
Also ja.
Und demzufolge kommt natürlich auch bei den in An- und Abführungszeichen Experten das klare Meinungsbild. Die orientieren sich natürlich dann erstmal an Ergebnissen in den Testspielen und die sind wahrlich ja nicht berauschend. Brauchen wir nicht wieder aufzuziehen, um die Stimmung nicht noch weiter in den Keller zu treiben irgendwo. Aber gelten als krassester Außenseiter im Kampf um den Klassenerhalt. In denen allerdings wahrscheinlich am Ende des Tages wieder 7, 8 Clubs involviert sind bis zum 30. oder 32. Spieltag. Wie erfahrungsgemäß ist das ja so. Aber gibt dann eben auch das Beispiel Darmstadt, haben wir auch schon gesagt, aus der vergangenen Saison, die dann aber nicht mehr da in der Phase mitgemischt haben, weil da war die Messe schon gesungen irgendwo.
Ja,
ne?
Ja.
Und da muss man natürlich aufpassen. Ne? Und wie gesagt, die mentale Geschichte ist dann auch entscheidend. Ne? Es gibt ja diesen wunderbaren Satz dafür, Tore gibt es keinen Ersatz, wenn du jetzt, sag ich mal, gegen Saint-Étienne nicht 1-0 in Führung gehst, sondern 2-0 oder sogar 3-0, die Möglichkeiten waren dafür da, dann wird das ganze Gebilde natürlich auch stabiler irgendwo. Mhm. So weißt du, oh, bislang haben wir es nicht geschafft, alles zu verhindern oder 90% zu verhindern, sagen wir mal so, da spielt sicherlich im Kopf dann auch irgendwie eine Rolle, ne?
Ja. Ja, ich finde, man möchte ja auch nicht jetzt immer den Teufel an die Wand und alles schwarz malen, aber Darmstadt zeigt es halt, wie schnell es einfach gehen kann, ne? Wenn du diesen Mühe hinten dran bist und da einfach auch dann unten nicht mehr rauskommst, ne? Weil du zu lange diese Ergebnisse nicht gebracht hast und dann letzte Saison, ich glaube, die haben insgesamt 30 Tore geschossen, so, das reicht dann einfach nicht, ne? Über 80 Gegentore, erste Runde Pokal beim Regionalligisten rausgeflogen, so, das schlägt dann auch immer gleich aufs Gemüt, ne?
Ja. Klar.
Das zeigt es halt einfach. Und Carsten Willmann weiß aus direkter Anschauung, wie sich das anfühlt. Ne?
So ist
also,
es. So ist es.
Und er hat ja auch gesagt, also klar kann man das nicht 1:1 vergleichen, aber es ist natürlich schon so, dass man damit seine Erfahrung macht. Und da kann man dann ja hoffen, dass das dann jetzt bei Holstein vielleicht diese Erfahrung mit eingeflossen ist, dass man auch auf so eine Situation vielleicht vorbereitet ist und dann andere Hebel hat, um da anzusetzen vielleicht noch.
Ja, muss man nochmal sagen, Darmstadt hat natürlich auch ein massives Pech, kann man nicht sagen. Es ist einfach den Mechanismen des Geschäftes unterlegen gewesen, indem die beiden absoluten Leistungsträger, den Torjäger Tietz und Verteidiger Pfeiffer verkaufen mussten oder verkauft haben. Und das ist natürlich schwierig dann, sag ich mal, wenn du nicht entsprechend das komplett reinvestieren kannst. Ich weiß gar nicht, ob die Verträge ausgelaufen sind oder ob das da Ablösesummen gegeben hat. Das kann ich jetzt im Moment gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall haben sie keinen gleichwertigen Ersatz gefunden. Und dieses Problem hat Holstein natürlich in diesem Maße nicht. Das sind natürlich auch mit Philipp Sander und Tom Rothe zwei wichtige Spieler verlustig, aber sag ich mal, die sind jetzt nicht so zentral bedeutsam jetzt gewesen bei aller Wichtigkeit für die Mannschaft und der Qualität. Das muss man ja gar nicht kleinreden, aber nicht diese Bedeutung, die beiden Spieler aus Darmstadt, die genannten, hatten. Und von daher besteht natürlich Hoffnung und es gibt natürlich immer noch den Blick auf den Transfermarkt bei den Holstein-Verantwortlichen, die auch in vorderster Region, das nehme ich an, jetzt genau beobachten werden, wie effektiv jetzt die Angriffsaktionen auch von den Stürmern abgeschlossen werden, obwohl die natürlich nicht alleine dafür verantwortlich sind, Tore zu schießen. Und da kann ich mir vorstellen, dass dann auch eher nicht mehr bei Bundesligisten geguckt wird, irgendein Perspektivspieler, der vielleicht das nicht direkt in Kader geschafft hat. Ich denke eher, dass es da dann im Ausland nochmal gefahndet wird, ob das jetzt Kroatien, Serbien oder sowas ist oder ob das nun wieder Skandinavien ist, das weiß ich jetzt auch nicht genau, also kann ich jetzt nicht irgendwas bestätigen, aber in diese Richtung dürfte es dann gehen, wenn es dann überhaupt noch irgendwas gibt. Mhm. Aber vielleicht platzt auch der Knoten und man sagt, alles wunderbar, wir können da zumindest bis zur Winterpause erstmal von ausgehen, dass wir da konkurrenzfähig sind und unsere Chancen dann auch mal nutzen und dann freuen wir uns natürlich alle.
Das ist natürlich auch, da kann dann so ein gewonnenes Pokalspiel in Aachen Energien freisetzen.
Hundertprozentig. Hundertprozentig.
Vor allem gegen diese Kulisse und gegen diese Situation alleine schon, ne?
Genau, die Kulisse ist kann auch leistungsfördernd sein. Also ich glaube nicht, dass da irgendein Holstein-Spieler irgendwie großartige Angst entwickelt. Dafür gab es ja in den vergangenen Jahren schon diverse Auftritte vor noch größeren Kulissen und noch größerer Wucht von den Rängen. Also das dürfte es jetzt nicht sein. Es ist korrekt, was du sagst. Es ist eher die Situation.
Hm.
Naja, müssen wir schauen, ne?
Da müssen wir gucken.
Ja.
Aber es ist, Aachen ist ein Brett. Da muss man sich, glaube ich, keine Illusion machen. Also das ist eine schwere Aufgabe.
Ja. Und ich sage auch wunderbar. Es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen Testspiel und Pflichtspiel. Und wenn die Generalprobe in An- und Abführungszeichen gegen Saint-Étienne war dann auch wieder über 120 Minuten, nach 60 Minuten wieder 4 Auswechslungen oder 5 oder sowas. Und das hat mit Pflichtspiel dann eigentlich doch relativ nur peripher was zu tun. Und jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit, wenn man es so bezeichnen möchte.
Das stimmt. Und Aachen kann durchaus Pokal.
Ja, ja.
Also, wenn wir uns da erinnern an 2004, als Zweitligist ins Pokalfinale eingezogen, da 2:3 gegen Werder verloren, im Viertelfinale aber Bayern geschlagen.
Genau.
Zum Beispiel durch den Einzug ins Pokalfinale, dann durch das Bremer Double eingezogen in den UEFA Cup. eine Saison international gespielt. Ich glaube, da auch nicht schlecht gespielt. Ich glaube, Lille geschlagen, AEK Athen geschlagen. Also
In die Gruppenphase ist es auf jeden Fall gekommen, genau. Und ich glaube sogar noch eine Runde weiter.
Das war nicht schlecht. Und dann gipfelte diese Hochphase natürlich dann 2006 im Bundesliga-Aufstieg.
Ja, mit einem bekannten Gesicht an der Seitenlinie. Na, so wenn wir das mal einfliegen dürfen an dieser Stelle, heutige Holstein-Assistenztrainer Dirk Bremser war damals mit seinem Lebenspartner, ja. Dieter Hecking, sportlichen Lebenspartner.
Sportehemann, genau.
Sportehemann Dieter Hecking da zugange am Tivoli und haben natürlich da einen großen Triumph gefeiert und sind 2006 da im Frühjahr mit denen aufgestiegen. Erste Bundesliga ein paar Wochen später, dann haben sie allerdings einen Abflug gemacht und zusammen zu Hannover 96. Und aber das sind natürlich für Dirk Bremser dann auch schöne Erinnerungen.
Ja.
Und mal gespannt, ob man, tritt ja auch schon manchen Donnerstag zurück jetzt oder sowas, aber ob man sich in Aachen auch noch an ihn erinnert. Und
doch,
aber
das
vielleicht
glaube ich schon.
Freundlich empfangen wird oder vielleicht doch eher mit einem Pfeifkonzert oder sowas. Ne? Das kam damals, glaube ich, nicht so gut an, dieser kurzfristige Abschied da in Richtung Hannover.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Vor allen Dingen in der Saison 2003/2004, als Aachen ins Pokalfinale gekommen ist, hat Werder im Halbfinale den VfB Lübeck geschlagen mit Trainer Dieter Hecking und Co-Trainer Dirk Bremser.
Was für Querverbindung.
Es ist verrückt, ne? Es ist wirklich verrückt. Ja, also 2006 natürlich da irre. Ich meine, auch die Mannschaft damals, ne? Also wer da so alles gespielt hat, der ewige Willi Landgraf zum Beispiel.
Ja, genau.
Christian Fjell,
ja.
Jetzt Trainer in Berlin.
Genau.
Jan Schlaudraff. Ja. Erik Meyer,
ja.
Marius Ebers, Sascha Rösler, Truppe.
Sind bekannte Namen, das stimmt.
Auf jeden Fall, genau. Und dann,
da will Alemannia Aachen natürlich wieder hin, ne? um solche Qualität mittel- und langfristig um Platz zu bringen.
Ja,
ne?
Ja.
Voraussetzungen sind geschaffen.
Erstmal ja, das stimmt. 2004, als Aachen ins Pokalfinale einzog, wechselte ein junger Spieler aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach in die Jugend von Alemannia Aachen.
Ich weiß gar nicht, wen du meinst.
Das ist auch nicht so genau. Luis Holtby.
Ach,
in Erkelenz geboren. Ne? Das sind so Luftlinie, so 35 Kilometer nordöstlich von Aachen. Zwischen Mönchengladbach und Aachen. Und genau, 2004 da in die Jugend. In der Aufstiegssaison 2005, 2006 war er noch in der U17 aktiv da bei der Alemannia. Hat dann im Dezember 2007 nach dem direkten Wiederabstieg sein Zweitligadebüt gefeiert. Mhm. Dann da anderthalb Saisons für Alemannia in der zweiten Liga gespielt, ist dann nach Schalke gegangen.
Ja, also das hat Luis sich da wahrscheinlich auch nicht gedacht. Da ist er dem Dirk Bremser extra in Aachen aus dem Weg gegangen irgendwo, ne? Durch die Gnade der späteren Geburt. Und dann trifft er ihn hier in Kiel dann doch noch wieder. Ne?
Ja.
Naja, ich glaube, die verstehen sich aber ganz gut.
Das glaube ich auch.
Mittlerweile.
Ich glaube, das geht. Mhm. Genau. Und dann, um da im historischen Abriss einmal zu bleiben, 2009 wurde dann der neue Aachener Tivoli eröffnet, der jetzt so Schmuck und mit schöner Kulisse daherkommt. Und damit begann dann die Misere, ne? Also da nur durch nicht kalkulierte Kosten, wie es immer so schön heißt.
Gab's damals auch schon.
In finanzielle Schieflage geraten, musste dann viele Leistungsträger verkaufen und dann Abstieg und dann 3 Jahre später die erste Insolvenz. Also ein Stadionbau birgt Risiken, nur mal so am Rande.
Ja, ist jetzt der direkte Gegner, an dem man sich dann orientieren kann, dass einem das gleiche Schicksal nicht auch ereilt. Gibt aber noch diverse andere Beispiele, wo es ähnlich miserabel dann gelaufen ist irgendwo. Ja. Ne?
Ja.
Auch das ist aber das ist ja auch ein Themenbereich da. Also der hat ja auch eine gewisse Never-Ending-Story-Qualität, was den Kieler den Stadionbau in Kiel anbelangt. Da lass uns mal an dieser Stelle lieber erstmal abwarten, bis die Urlaubspause in der Politik hier in Kiel beendet ist und vielleicht kommt dann irgendwann auch mal grünes Licht, dass irgendein Bauunternehmer einen der 3 Vorschläge dann auch vielleicht tatsächlich dann akzeptiert hat oder sich in der Lage sieht, diesen für die entsprechende Summe von 70 oder 75 Millionen Euro umzusetzen. Wir sind da sehr gespannt. Das ist an vielen Seiten und vielen Stellen wird es spannende Wochen die nächsten oder spannende Monate in den nächsten Wochen geben.
Ja, noch wird ja fleißig geschraubt für die für die erstmal vorläufige Erstligatauglichkeit. Ja. Neulich strahlte mal das Flutlicht plötzlich mitten am Tage auf. Da ist man auch dabei,
ja,
da noch zu arbeiten und so. Deswegen war ja auch das Testspiel gegen Saint-Étienne dann in Proinsdorf.
Genau.
Da gerade alles dafür getan wird, dass dann zum ersten Mal.
Ja, da gab es ja Irritationen beim Flutlicht. Ne? Einige haben gedacht, das ist dieser Funkenfluch, da die Sternschnuppen. Nein, völlig falsch.
Auch keine Polarlichter.
Genau.
Das war nur das Kieler Flutlicht.
Ja.
Ne? Genau. Aber das scheint jetzt auch.
Und es soll ja auch alles auch medial umgebaut werden. Ich bin mal gespannt, ob wir in der Mixzone uns da nicht verlaufen im Vergleich zu jetzt und ob der Presseraum dann vielleicht mit Navigationssystem zu durchqueren ist irgendwie.
Ja, so wie in Nürnberg wird es nicht, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch nicht. Naja, und dass da was gemacht werden musste beim Gelsenkirchener Barock, der da vorher als Interieur erstrahlt hat, das steht außer Frage. Das war jetzt dann auch nicht mehr ganz erstligatauglich, sagen wir mal so. Ich habe jetzt nicht so das Problem damit, mit auf mehr oder weniger schmucklosen Holzstühlen da zu sitzen in kleiner Runde da, aber das passt wahrscheinlich dann nicht mehr, ne? Ein Hochglanzprodukt.
Ja.
Fußball-Bundesliga.
Genau, als Bundesligist. Erstmal im Pokal.
Was Erkenntnis aus dem Saint-Étienne-Spiel ist zum Beispiel, dass die erste Aufstellung wohl relativ klar sein dürfte, damit mit kleinen Fragezeichen hier und da noch, Dreierkette, sagen wir mal, dürfte sein, dann ein Vierer Mittelfeld, so ein freischwebender Zehner wahrscheinlich und zwei Spitzen, was natürlich im Spiel, bei der Spielidee von Marcel Rapp und seinem Trainerstaff sehr variabel alles ist. Bernhardsson vorne hatte beispielsweise gute Ansätze, Finn Porat auf dem rechten Flügel offensiv mehr ausgerichtet auch, der sich dann aber natürlich wieder gegen den Ball in eine Fünferkette zurückzieht. Also das bekannt aus der zweiten Liga, jetzt bekannte System, flexibel interpretiert und ja, sehr, sehr ärgerlich, dass eben in diesem Gefüge Steven Skripski immer noch nicht dabei ist.
Ne? Ja, richtig, fällt
und
aus.
Und leider Gottes können wir immer noch nicht definitiv sagen, wie schon in der Vorwoche, nicht? Trotz intensiver Bemühungen, die ich hier wirklich an dieser Stelle mal sagen kann, wir haben uns bemüht, wir wissen nicht genau, welche Verletzung ihn plagt. Wir dürfen mutmaßen, berechtigt sogar mutmaßen, dass es sowas wie ein Muskelfaserriss in der Wade ist. Ob, wie schwerwiegend der ist, ob er das überhaupt ist, können wir nicht hundertprozentig sagen, weil Holstein sich da ein bisschen schwer tut mit der Veröffentlichung oder der Kommunikation um welche Art der Verletzung oder die Schwere der Verletzung. Mit dem Hinweis, das darf ich an dieser Stelle dann sagen, dass Datenschutz und sowas eine große Rolle spielt als Begründung. Man will niemanden verprellen und niemanden verärgern und an Strich bleibt das natürlich trotzdem so, weil wir haben es letzte Woche schon, müssen wir nicht nochmal wieder oder so, haben letzte Woche schon gesagt, die Intransparenz und dass sie sich so ein bisschen schwer tun mit bestimmten Dingen, ist wenig nachvollziehbar aus vielerlei Gründen. Und so fällt auch die Personalie Steven Skripski auch darunter.
Ja, ja, es nimmt halt irgendwie einen nicht mit, ne?
Also so ist es.
Ist ja, weiß ich nicht, haben wir letzte Woche besprochen. Es nimmt einen nicht mit und man rümpft eher die Nase und runzelt die Stirn und ja. Also was wir wissen ist, dass er am Wochenende nicht spielen wird.
Ja.
Aber darüber hinaus
haben
wir nichts.
Das ist leider so und da wir wenig Möglichkeiten haben, da in die Kabine zu gehen und selber nachzufragen und auf Informationen angewiesen sind und die, wie gesagt, maximal tröpfchenweise dann das Licht der Öffentlichkeit erblicken, ist es kompliziert.
Ja.
Ich will das mal moderat und nett formulieren, kompliziert. Aber das soll der Weg sein, wir gucken uns das an und müssen eben versuchen, über welche Kanäle auch immer dann an Informationen ranzukommen, um die dann entsprechend weiter transportieren zu können. Unsere Aufgabe ist das jetzt mal, auch wenn man dann als Nervbolzen da in internen Kreisen vielleicht gilt, bei Holstein oder sowas. Das aber so funktioniert das Geschäft nun mal. Und dann darf man auch an der Stelle mal sagen, dass es auch eine Wechselwirkung gibt durch den Transport der Informationen. Hat sich auch ein Markt entwickelt, von dem alle profitieren, ne? Die da aktiv dran teilnehmen. Spieler, Trainer, weiß ich wer alles, ne? Sport ja leider und so weiter und so weiter. Also sollte man an der Stelle vielleicht auch manchmal überlegen, dass das nicht nur einseitig sein kann. Ne? Und natürlich schreit man Hosianna jetzt und alles ist toll und alle freuen sich auf die Bundesliga, aber irgendwann lutschen sich diese Geschichten auch mal aus und es geht dann um Sport und Fußball und es geht dabei auch um Verletzungen und Formkrisen und Form hoch und toll, aber es geht eben auch um Krisen und die muss man auch vernünftig managen. Ne?
Ja, so sieht's aus. Armin Gigovic ebenfalls fraglich zumindest fürs Wochenende.
Ja, der ist umgeknickt, das kam man deutlich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon richtig kommuniziert worden ist. Also im ersten Moment hieß es am Sprunggelenk. Klar, wenn man umknickt, ist meistens irgendwas am Sprunggelenk. Aber angeblich soll er ja schon wieder trainieren.
Ja.
Aber weil du den Namen ansprichst, dass der ist in der 61. Minute gegen Saint-Étienne eingewechselt worden, gilt ja auch als einer der Hoffnungsträger für die zentrale Mittelfeldgestaltung oder für die Spielgestaltung im zentralen Mittelfeld, als Achter oder als zweiter Sechser oder wie auch immer, das dann strategisch ausgerichtet ist. Da begann unter anderem, nicht nur wegen ihm, aber mit ihm, begann genau die Phase, die ich vorhin angesprochen habe, in der Holstein auf einmal die Ordnung verloren hat, auf einmal nicht mehr mutig verteidigt hat, auch wegen läuferischer Geschichten und wegen Abstimmungsproblemen. Und also im Klartext, auch schon bevor er umgeknickt ist, war Gigovic 0,0 Faktor. Mhm. Also glaube ich, woran auch immer das liegen mag. Jeder Spieler braucht ja seine Zeit zur Eingewöhnung und dass er eine Qualität hat, belegen ja die Fakten, dass er 2 Länderspiele für Schweden und 2 für
Bosnien und Herzegowina
genau. Auf dem Buckel hat oder in seiner Vita zu stehen hat. Aber das kommt man jetzt nicht sehen. Aber kann ja noch kommen.
Aber ich glaube tatsächlich, dass Holstein da auch gut dran tut, wenn man diesen Weg wirklich so konsequent geht, mit jungen Spielern, zu holen und dann jetzt mit Knutsen und Gigovic dann 2, die ein größeres Kaliber sozusagen sind, aber ja trotzdem keine abgehalfterten Bundesliga-Profis oder so. Dann ist es auch konsequent, wenn dann die erste Startaufstellung so aussieht, da wirst du wahrscheinlich mit Knutsen mutmaßlich und Puchacz 2 Neuzugänge drin haben und der Rest ist dann altbewährt sozusagen und ich glaube, das ist auch richtig so. Das ist vielleicht sogar auch ein Fund, mit dem du wuchern kannst,
genau,
dass du dann nämlich auch vor allen Dingen beim Bundesliga-Start im Gegensatz zu den anderen Bundesligisten, wo es ja teilweise dann doch große Rochaden gegeben hat, sehr große, dass du da halt so ein bisschen von dieser Eingespieltheit zumindest an den ersten Spieltagen profitieren kannst.
Ja, auf jeden Fall. Puchacz auch nochmal vielleicht als in der Einzelkritik vom Testspiel, was ja wirklich schwierig ist, ne? Das erste Spiel im neuen Trikot und diese Flügelverteidigerposition ist ja auch taktisch wirklich ganz, ganz kompliziert zu interpretieren, immer die Balance zu finden, nach vorne stürmen, Flanken, Torgefahr entwickeln und nach hinten aber auch vernünftig absichern. Das ist ja sein Kerngeschäft und das sah man in Ansätzen auch, aber auch da war natürlich, aber das, wer will das verdenken im ersten Einsatz, da lief auch noch nicht rund. Aber da könnte man die Fantasie entwickeln, das kann dann auch funktionieren. Er hat andere Qualitäten als Tom Rothe, diese super Flanken da von Tom Rothe auf dem Punkt, aus dem Fußgelenk mit schön angeschnitten, kann er in etwa auch, aber das sah jetzt noch nicht so, die hatte noch nicht diese Eleganz wie bei Tom Rothe, dafür hat er aber im Rückwärtsgang wahrscheinlich etwas mehr Stärken irgendwo, ne? Also, und das muss man dann alles erstmal abwarten.
Ja, so ist es.
Ja, das ist, das wird sowas von Zeit, dass endlich die Pflichtspiele beginnen, diese Mutmaßung und diese Kaffeesatzleserei, die geht einem ja sowas auf den Senkel, das kann man ja kaum noch aushalten irgendwo, ne? Das hat sich ja wie Kaugummi hingezogen, die ganze Vorbereitung da, ne?
Also, ja, man ist jetzt ist man so weit, dass man es auch mal auf dem Platz sehen will, alles. Und wirklich nicht nur auf so einem Testspielplatz, sondern halt wirklich im Wettbewerbsumfeld, ne? Ja. Und dann geht's jetzt los und jetzt geht's um was und dafür ist natürlich der Pokal dann auch der perfekte Auftakt. gesagt, weil ja, da geht es dann wirklich um alles.
Genau.
Schon in der ersten Runde, es geht ums Weiterkommen, es geht darum, Prämie zu kassieren für die zweite Pokalrunde, weil das wissen wir aus der Vergangenheit, als Erst- und Zweitligist ist die zweite Pokalrunde eigentlich im Etat mit eingepreist.
Ja.
Als Bundesligist sieht es wahrscheinlich noch ein bisschen, vielleicht noch mal eine Runde weiter aus, aber Holstein in der zweiten Liga war es immer so, zweite Runde wird kalkuliert und danach guckst du dann mal. Es geht darum, sich Selbstvertrauen zu holen, zu sehen, dass es funktioniert, sich gegen die Situation zu stemmen, Anlauf zu nehmen, wirklich dann für die lange Bundesliga-Saison, in der man dann den Klassenerhalt ja schaffen will. Also da steht einiges auf dem Spiel, kann einiges freisetzen, glaube ich, wenn man da Erfolg hat. Kann aber auch, und das hat man auch bei Holstein schon gesehen, in Mannheim, du kannst beim Drittligisten auch schnell die Segel streichen.
Naja, also, natürlich.
Ne, das kann alles sein.
Geht rucki zucki irgendwo, ne? Also da Holstein jetzt nicht diese Qualität wie die Top 5 oder Top 6 der Liga hat, ne, ist sowas wie in Aachen jetzt wirklich eine richtige Prüfung und also der Begriff Selbstgänger der verbietet sich ja per se. Also das wäre ja komplett Wahnsinn. Also das ist ein, sag ich mal, bei Anpfiff ist das wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, möchte ich mal sagen, trotz des Klassenunterschiedes, aufgrund der genannten Faktoren irgendwo. Ne? Aachen hat schon zwei Spiele absolviert, zwei Pflichtspiele, Holstein in den Testspielen nicht so gut klargekommen. Also ich würde mich da, ohne dass man sich selber eben klein macht, würde ich schon mal sagen, come on, also hier geht es tatsächlich bei null los und jetzt müssen wir mal zeigen, was wir drauf haben. Ne? Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so.
Und auch Aachen ja auch eine ganz spannende Mannschaft so, ne? Also sehr jung.
Ja.
Da sind jetzt nicht viele, die Erfahrungen in den oberen Regionen mitbringen. Also der mit Abstand erfahrenste da ist der Rotsünder vom vergangenen Wochenende, ne?
Ja.
Charlison Benschop.
Ja.
Benschop, wie der Deutsche sagt.
Ja, Benschop.
Genau. Niederländer geboren auf Curaçao. Hat
auch schön.
Oh ja, wenn man jetzt hier gerade so rausguckt bei dem Gewitterregen, ja, weiß ich nicht. 16 Bundesligaspiele für Hannover unter anderem, 120 Spiele in der Eredivisie, unter anderem für Alkmaar, Groningen, 82 Zweitligaspiele für Hannover, Düsseldorf, Ingolstadt, Sandhausen. Also der bringt viel mit. 34 Jahre alt, erfahrener Mann.
Ja, der weiß, wie es geht.
Genau, der da so ein bisschen die Truppe anführt. Und dann wirklich spannende. Also der Keeper Marcel John, ganz junger, sehr hochtalentierter Torwart, in Leverkusen ausgebildet.
Ja.
Der Regionalliga-Torjäger von der vergangenen Saison, Anton Heinz, der hat da 20 Tore gemacht und zum Beispiel beim 2:1 gegen Essen beide Tore erzielt, 20 Jahre alt. Also da gibt's so ein paar.
Local Heroes, die zu beachten sind.
Auf jeden Fall. Und dann zum Beispiel auch noch jemand wie Gianluca Gaudino, der noch gar nicht gespielt hat. Mhm. Mittlerweile 27 Jahre alt.
Ja, ist auch erstaunlich. Habe ich auch gedacht, mein Gott, wie vergeht die Zeit irgendwo. Ja, ne?
Vor 10 Jahren, glaube ich, mal Champions League gespielt sogar für Bayern unter Pep Guardiola.
Mhm.
Also der hat aber noch nicht gespielt, aber ganz lustig klingt jetzt so abwertend, aber ganz interessante, spannende Mannschaft, die da auf Holstein auch zukommt.
Genau.
Für das siebte Pflichtspiel gegen Alemannia Aachen.
Ist es?
Alle sechs vorher aus den drei Zweitliga-Jahren, 78 bis 81.
Aha, und? Bilanz?
Sehr gemischt. Dreimal verloren, zweimal gewonnen, einmal unentschieden.
Naja, das hat also auch keine Aussagekraft.
Und das ist nun, wenn wir jetzt gesprochen haben, schon über die Mannschaft von vor 20 Jahren, dann ist, glaube ich, die Mannschaft von vor 40 oder mehr als 40 Jahren. Das ist jetzt.
Nee, da spackt immer noch was drüber. Die Aussagekraft ist wahrscheinlich genauso elementar wie die von den Experten. Wobei natürlich ist klar, dass Holstein die krasseste Außenseiter im Kampf um Klassenerhalt ist.
Ja, das ist eine billige Wette, ne?
Ja, eben, da wirst du wahrscheinlich keine hohen Gewinne erzielen, wenn du da wettest. Aber ich erinnere an der Stelle gerne auch mal an Thorsten Matuschka vor der vergangenen Saison, der Holstein auf Platz 15 und tiefer eingeordnet hatte vor dem ersten Anstoß. Ja, Tosche, da kann man sich mal versehen, ne? Das stimmt. Ist halt so, ne?
Das für Matuschka galt der Spruch ein bisschen umgedreht. Ne? Willst du Holstein unten sehen, musst du die Tabelle
drehen. Ja, genau. Ja, schauen wir mal, was
also
da passiert.
Also hoffen wir, dass auch in dieser Saison sämtliche Experten da daneben grätschen. Aber ich meine, da zum Beispiel zeigt ja die vergangene Saison auch mit Heidenheim,
was gehen kann. Ne?
Genau, und dass das natürlich am Anfang erstmal so aussieht. Und es ist auch richtig, es ist mit Abstand der geringste Kaderwert, es ist der kleinste Etat, es ist so, also da,
ne? Da braucht man sich ja nichts vorzumachen, das ist ja so.
Genau.
Und das hat ja auch den Charme eigentlich, dieser ganzen Veranstaltung, ne? Genau.
Und trotzdem finde ich, es wird sehr viel darüber gesprochen, dass Holstein mit Abstand der Abstiegskandidat Nummer 1 ist und der Zwerg und so und als Debütant, ja. Es wird erstaunlich wenig über St. Pauli gesprochen, mit diesem Hürzeler-Abschied und da auch so ein bisschen, ja genau, also nur schon mal so als kleinen Ausblick auf die nächsten Wochen vielleicht, also da mal schauen. Das kann bei denen nämlich genauso schnell gehen, wie das bei allen. Es kann auch bei einem etablierten Bundesligisten so super schnell aus. In den Keller gehen. Also Werder hat jetzt auch keine super Vorbereitung gespielt, um da mal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken.
Ja.
Also Hoffenheim zum Beispiel auch nicht, der Holstein-Gegner vom ersten Spieltag.
Die jetzt noch Sturmtalent Bayer für teuer Geld an Borussia Dortmund abgegeben haben. Also
da werden die ersten Wochen, werden, glaube ich, auch die eine oder andere Überraschung parat haben. Und da muss sich alles in dieser Liga erstmal ein bisschen zurechtruckeln. Das gilt natürlich in besonderem Maße für Neuling. Aber umso wichtiger wäre es jetzt am Wochenende mit einem Erfolgserlebnis in die Saison zu starten.
Das kann ich also aber mal ganz fett unterschreiben.
Es gibt noch Tickets.
Ja.
Ein paar wenige für den Heimbereich. Es gibt noch welche für den Gästebereich. Wer also noch kurz entschlossen die paar hundert Kilometer nach Aachen fahren möchte. Es geht. Ansonsten sind wir natürlich mit unserer Berichterstattung auf Ballhöhe, wie man so schön sagt.
Ja, da muss ich noch einmal reingrätschen. Also das ist ja auch, wenn sich die überregionalen Medien, welcher Couleur auch immer da, ob elektronische oder Printmedien oder sonstiges, denn der zum Thema Holstein-Kiel so äußern, ich habe neulich irgendwo wieder gelesen, das wird natürlich auch schwer für Holstein dann in den großen Stadien klarzukommen. Ne? Was ist denn in Gelsenkirchen, Berlin oder Hannover oder weiß der Toll HSV? Also
haben wir
auf dem Nebenplatz gespielt?
Ja,
oder so?
Und hatten nicht gerade alle darüber gesprochen, wie viele EM-Stadien, Zweitligastadien sind?
Ja, und gab es nicht in der vergangenen Saison einen Spieltag, wo mehr Zuschauer in die zweite Liga gekommen sind als in die erste Liga? Also manchmal sind aber auch die Kollegen da irgendwie, man verliert, wenn man wahrscheinlich 100 Jahre Bundesliga mit seinem Verein erlebt hat, verliert man wahrscheinlich den Bezug zur Basis, der dann, sag ich mal, spätestens mit Platz 17 in der ersten Liga beginnt, die Basis. Also das fand nur nebenbei, das fand ich also sehr amüsant. Da muss Holstein sich natürlich gewaltig vorsehen, ne? Diese Atmosphäre in großen Stadien, das ist natürlich ein Faktor, also den darf man gar nicht unterschätzen. Ne?
Das stimmt.
Den kennen sie nicht.
Nein, Riesenschüsseln da, Heidenheim.
Ja, guck mal da.
Ne? Hoffenheim. Augsburg.
Und vorher hast du nur auf Schalke gespielt und beim HSV und sowas. Ne?
Das
auf dem Nebenplatz. Ne?
Da muss man gucken. Jetzt erstmal Tivoli.
Ja.
Das ist dann so, das ist gewohntes Zweitliga-Umfeld sozusagen.
Ja, genau. Ne?
Genau, am Samstag, 18 Uhr.
Richtig.
Geht's los, wir sind dabei, Live-Ticker, Spielbericht, alles, was man braucht, falls der Weg nach Aachen zu weit ist. Die Fans von Holstein werden Reiseweltmeister in der Bundesliga. Weltmeister in der Bundesliga ist auch schön, ne?
Ja.
Reisemeister in der Bundesliga, das kann man schon sagen.
Immer ein Reiseweltmeister.
Glaube ich. Union Berlin abgelöst mit den weitesten Fahrten.
Ja.
Aber auch das wird alles die Bundesliga zeigen. Wir gucken erstmal auf den Pokal. Samstag 18 Uhr in Aachen und nächste Woche gucken wir dann, ob wir mit Grinsen oder mit
grauen
Haaren und Sorgenfalten in die Bundesliga-Saison gehen, würde ich sagen. Wir gucken uns das mal an, was da passiert.
Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Ach, herrlich.
Ja, wunderbar.
Was für ein Schlusswort.
Vielleicht melde ich mich doch noch beim Trainerlehrgang an.
Ja.
Den ersten wichtigsten Satz habe ich ja schon. Wir schauen von Spiel zu Spiel und das mit ganz großer Akribie.
Das ist aber jetzt schon kompliziert, finde ich.
Okay.
Na gut. Opa, vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Wir freuen uns auf das erste Pflichtspielwochenende. Auf Pokalwochenende freut man sich sowieso immer.
Ja, klar.
Mit den vielen Spielen und vielen Clubs. 64 an der Zahl, wobei nur 60 im Einsatz sind wegen des parallel ausgetragenen Supercups am Samstag, um das auch nochmal zu erwähnen.
Und schlau wäre es, wer die Möglichkeit dazu hat, sich auch mal TSG Hoffenheim schon mal zu Gemüte zu führen. Weil das ist ja bekanntermaßen der erste Gastgeber für Holstein Kiel in der in der Belletage.
Gegnerstudium.
Ja, genau. Das gehört dazu, das auch für Fans, Sympathisanten und ähnliche.
Also, Arbeitsauftrag.
Ja.
Nächste Woche Hefte raus, Klassenarbeit. Wir sprechen über die TSG Hoffenheim. In diesem Sinne, schönes Pokalwochenende euch. Viel Spaß und Opa, vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.